Schön, dass du da bist, hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Mein Name ist Melina, ich bin Coach und Host von diesem Podcast und hatte gerade the time of my life beim Versuch, dieses Intro aufzunehmen, weil ich mich die ganze Zeit versprochen habe. Erst ging's los mit Hey! Statt Hey, da ist irgendwie nur Gekrächze rausgekommen. Dann statt Mein Name ist Melina, mein Name ist Coach. Also ich hatte jetzt gerade einige Versuche und bin froh, dass ich es tatsächlich fertig gebracht habe, bis hierher zu kommen. In der heutigen Folge habe ich die liebe Insa bei mir als Interviewgast. Und Insa ist wirklich ein ganz besonderer Mensch. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Insa hatte vor ein paar Jahren selber fast einen Burnout und arbeitet heute mit Frauen, die beruflich unter Leistungsdruck stehen, die Probleme damit haben, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Und sie arbeitet da viel mit Hypnose, mit dem inneren Kind und gibt in diesem Interview ganz wertvolle Impulse, was du machen kannst, wenn du selber unter diesem Leistungsdruck stehst, woher der kommt, was das innere Kind damit zu tun hat. Und ja, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wertvolles Interview geworden. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Anhören und ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich. Ja, schön, dass du da bist, liebe Insa. Ich habe heute die Insa Uhlenkamp bei mir zu Gast. Und wir sprechen über das Thema Leistungsdruck im Job. Was hat Leistungsdruck mit dem inneren Kind, Leistungskind, neues Wort, zu tun? Wie entsteht Leistungsdruck? Was können wir tun, wenn wir merken, dass wir irgendwie ausgebrannt sind, dass wir uns im Job aufopfern, dass es uns schwerfällt, Grenzen zu setzen oder auch mal Nein zu sagen? Und vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen, wer du bist, was du genau machst. Und ja, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Melina, für die Einladung, für das Willkommen heißen. Und ja, hallo an alle da draußen. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich bin Psychologin und begleite Frauen dabei aus einem, ich nenne es auch gerne Leistungswahn, hängt vielleicht mit dem Leistungskind zusammen, mal schauen.
Leistungskind.
Aus dem Leistungswahn in die Leichtigkeit zu kommen im Job, also aus dem Stress, immer mehr machen zu müssen, um genug zu sein, hin zu einem ausgeglichenen Mindset im Beruf, bei dem es einem leicht fällt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, also einfach sich krank melden zu können, wenn man sich krank melden möchte, oder den Laptop zuzuklappen, wenn die Energien weg sind.
Oh ja.
Genau, dabei begleite ich vor allem Frauen.
Super, danke Insa, so wichtig und ich möchte gerade auf was eingehen, was du gesagt hast, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was ist eigentlich Leistungsdruck, beziehungsweise wie äußert der sich? Und ich bin jetzt gerade so krass in Resonanz gegangen mit diesem sich krank melden, wenn man krank ist. Ich muss sagen, ich habe das echt immer gemacht, mir war das immer egal und ich dachte so, ganz ehrlich, ich bin krank, ich gehe da sicher nicht hin. Außerdem stecke ich dann eh bloß die anderen an. Aber es gibt so viele Menschen, ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die gehen dann arbeiten, die opfern sich komplett auf. Das sagt dann aber auch keiner Danke. Oder die bleiben zu Hause und müssen dann aber von zu Hause aus arbeiten. Und was würdest du sagen, woher kommt das, dass gerade wir Frauen hauptsächlich da so Probleme haben, auf unsere Bedürfnisse zu hören oder zu spüren, ja, was eigentlich gerade richtig und gut für uns wäre und da ja immer so drüber fahren zu lassen.
Also ich glaube, was häufig dahinter liegt, ist natürlich immer schwer zu sagen, genau das ist es. Gerade als Psychologin bin ich da super vorsichtig. Aber klar, es gibt auf jeden Fall gemeinsame Faktoren. Und ich glaube, was bei vielen Frauen der Fall ist, ist, was man in der Kindheit mitbekommen hat für Verhaltensregeln. Also, dass es eben empfehlenswert ist oder gut, sich immer freundlich gegenüber anderen Menschen zu verhalten. Also quasi keine zu starken Grenzen zu setzen, sondern auch auf das einzugehen, was andere wollen. also People-Pleasing, genau dem gerecht zu werden und sich total gesellschaftlich konform einpassen. Und da ist es natürlich schwierig, dann, wenn man sich gleichzeitig, man ist ja auch immer empathisch unterwegs und ich glaube, das wurde uns auch in der Kindheit mitgegeben, quasi auf die anderen zu achten. Ich glaube, das ist bei Frauen oder bei Mädchen mehr der Fall als bei kleinen Jungs. Diese Empathie, sich zu überlegen, okay, wie ist es denn jetzt für die anderen? Passt es für alle anderen genauso gut wie für mich, wenn ich mich jetzt krank melde? Oder bedeutet das vielleicht, dass die mehr Arbeit machen müssen? Sprich, so eine Regel aus der Kindheit. Und wenn wir jetzt gelernt haben, wir sind besser, also wir sind tollere Mädchen, wenn wir immer darauf achten, dann ist das eben auch was speziell, wenn, ja, wenn die Selbstliebe nicht so extrem groß ist oder das Selbstwertgefühl etwas geschädigt wurde in der Kindheit, dass eben genau auf solche Sachen auch geachtet wird, damit man ja dann gefällt und positives Feedback von außen bekommt.
Also kann man sagen, dass das etwas ist, das wir schon aus der Kindheit mitbekommen haben, mit in die Wiege gelegt bekommen haben, wahrscheinlich Generationen über Generationen. Und dass da so dieses, du musst brav sein, du musst ein gutes Mädchen sein, du musst gefallen und ja, immer an alle anderen halt denken, bevor wir an uns selber denken und in diesem Fall sogar an unsere Gesundheit, wenn wir auch tatsächlich körperlich über unsere Grenzen drüber gehen.
Absolut. Ja, genau. Also auch da nochmal, um es konkret zu machen, mit diesem körperlich über unsere Grenzen gehen. Eine Coaching-Klientin von mir, die hat tatsächlich festgestellt, dass sie ständig krank ist aktuell und ja, totalen Stress bei ihrer Arbeit hat. Aber ihrem Chef ist es eigentlich gar nicht so klar, weil sie das nie äußert. Sie sagt nicht zu ihrem Chef, dass es eigentlich nicht mehr machbar ist, was sie für ein Arbeitspensum hat, und übernimmt die volle Verantwortung dafür, dass alles immer fristgerecht passiert, was eigentlich gar nicht ihre Verantwortung ist, weil sie wird nur für ihre Angestellten-Tätigkeit bezahlt. Also eigentlich wäre es in der Verantwortung des Chefs, darauf zu achten, dass die Arbeit, die ansteht, auch passiert. Aber dadurch, dass sie natürlich immer versucht, ein braves Mädchen zu sein, sagt sie nicht, dass es nicht funktioniert, dass es zu viel ist, zeigt keine Grenzen auf und es legt sich am Ende alles auf ihrem Körper quasi nieder oder zeigt sich da wieder mit Krankheiten. Und ja, so dass sie in die Situation kommt, wo sie dann immer wieder krank wird. Und jetzt war es so, dass sie hat gemerkt nachts, dass sie krank wird und lag dann nachts wirklich wach da, weil sie wusste, sie muss sich am nächsten Tag krank melden, weil sie wirklich nicht so arbeiten kann. Und das ist vielleicht eine Situation, die einige von euch da draußen kennen, dass die Sorge, sich krank zu melden, einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl im Bauch verursacht.
Würdest du sagen, dass das dann schon auch dazu führen kann, dass dann zum Beispiel so ein Burnout entstehen kann? Wenn wir ständig über unsere Grenzen gehen, wenn wir nicht dazu fähig sind zu sagen, halt, stopp, nein. Oder ich bin überarbeitet, ich merke, mir geht's nicht gut, ich brauche eine Pause. Oder einfach in Krankenstand zu gehen, wenn es dir nicht gut geht. Dass das dann in weiterer Folge zu einem Burnout führen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, in vielen Fällen führt diese ständige Überarbeitung, naja, Stress auf jeden Fall, und dieses Nicht-Nein sagen können, ich glaube, was auch viele, viele Menschen mit sich rumtragen, führt ganz häufig dann zu einer starken Überlastung, Fatigue, also so Extremmüdigkeitsgefühlen und dann eben auch einem Burnout, was schon ein bisschen schlimmer ist.
Ja.
Mir ist es vor 2 Jahren tatsächlich auch so gegangen, zwar echt ziemlich genau jetzt vor 2 Jahren, im Mai war das, dass ich irgendwann morgens ganz früh aufgewacht bin und Burnout-Symptome gegoogelt habe, weil ich gemerkt habe, dass es mir echt extrem schlecht geht. Also dass ich einfach total überarbeitet bin, total gereizt auf meine Freunde, Freundin, auf meinen Partner reagiert habe. Also so Dinge, die man gar nicht möchte, weil man eigentlich ja total nett sein möchte und brav und lieb. Sprich, da ja, kommt man dann in so eine Negativspirale, wenn eben dieses Wort Nein so schwierig fällt. Und wenn man in diesen Momenten, also der Podcast hier heißt ja auch Selbstliebe für Anfänger, Nein zu sagen ist Selbstliebe. Und das ist was ja euch auch vor einem Burnout ein Stück weit schützen kann, wenn ihr eure Bedürfnisse ernst nehmt. Ja. Genau. Also das Burnout, genau, kann dann als Spätfolge irgendwann kommen.
Weißt du, ich finde es auch so, es ist auch so, dass viele Frauen und Männer diese Probleme haben, Nein zu sagen, ständig über die eigenen Grenzen drüber trampeln sich lassen, sie aber nicht ausdrücken und dann aber das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden, obwohl sie nie ausgedrückt haben, hey, stopp, so und nicht weiter. Und sich dann aber eben in späterer Folge dadurch so fühlen, als würden sie nicht ernst genommen werden. Dabei kann dein Gegenüber ja gar nicht wissen, wo bei dir fertig ist. Viele denken sich dann, wow, du hast aber viel Energie. Wow, das könnte ich nicht schaffen, was du alles machst. Echt krass, Respekt. Und dabei bist du innerlich total ausgebrannt und fertig und drückst es nicht aus. Du sagst ja, dass du vor 2 Jahren in so einer Situation warst, dass du, bist du kurz vor einem Burnout gestanden oder hattest du dann tatsächlich einen Burnout?
Es war schon noch ein gutes Stück davor. Also ja. Was ich teilweise von Menschen mitbekomme, die wirklich ein Burnout haben, ist, dass sie tatsächlich damit in die Klinik gehen zum Beispiel. Mhm. Also dass sie wirklich nicht mehr weiter können. Oder eine Klientin, die bei mir war nach ihrem Burnout, hat gesagt, sie hat immer gegen die Wand gestarrt. Sie konnte nicht aufhören zu arbeiten und wollte quasi noch mehr leisten, noch mehr machen, aber hat es auch nicht geschafft, vom Laptop aufzustehen, wo nichts mehr möglich war von ihrem Kopf. Solche Sachen waren bei mir Gott sei Dank nicht, weil ich an dem Punkt dann die Reißleine gezogen habe. Glücklicherweise habe ich zum Beispiel auch einen Partner, der mich dann immer noch mal erinnert. Jetzt sind wir an so einem Punkt, irgendwie geht's gerade hier nicht so weiter. Das ist wirklich wertvoll und ich glaube, so Signale aus dem Umfeld darf man auf jeden Fall beachten. Genau, dementsprechend habe ich damals noch die Kurve gekriegt. Ich habe damals mit Meditation angefangen, ich habe eine Hypnose gemacht und ich habe mir einen Plan gemacht, habe wirklich gesagt, okay, jetzt Juni, Juli, August, was muss jeden Monat passieren, damit ich meinen Workload stark reduziere? Und das hat für mich funktioniert, dann nach 3 Monaten an einem anderen Punkt zu sein, wo ich viel weniger Verantwortung bei meiner Arbeit hatte und trotzdem auch spannende Sachen noch machen konnte. Man hat ja immer Angst, das geht dann nicht mehr, aber es ist immer ein schöner, schmaler Grat in der Mitte, der aber auch gut funktioniert.
Ja. Hast du schon mal vom Pareto-Prinzip gehört?
Sehr schön.
Also mir hilft das Pareto-Prinzip immer richtig. Aber ich muss mich da auch selber immer wieder daran erinnern. Ich bin nämlich auch so eine Kandidatin. Gerade wenn ich irgendein Projekt habe, dass ich mich da so drin verlieren kann und dann irgendwann merke, irgendwie habe ich voll den Drive dafür verloren. Und das kommt aber eigentlich nur daher, dass ich einfach eine Zeit lang fast nichts anderes mehr mache, als an diesem Projekt zu arbeiten und mir gar keine Zeit dafür nehme, für andere Dinge, die mein Leben erfüllen, die mir Freude machen und so weiter. Und es hat dann eigentlich nichts mit dem Projekt zu tun. Das Projekt ist nur, dass das dann all den Ärger irgendwie abbekommt. Weißt du, wie ich meine? So, okay, das Projekt ist jetzt schuld. Das muss am Projekt liegen. Das macht mir keinen Spaß. Aber eigentlich wird es mir voll viel Freude machen, wenn ich nur nicht nur noch daran arbeiten würde, sondern mir auch Zeit für Yoga nehmen würde, Zeit für Freundinnen, Zeit rauszugehen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche immer die Natur, um mich aufzuladen. Mhm. Also ich dachte eine lange Zeit immer, dass ich voll introvertiert bin. Aber eigentlich habe ich sowohl introvertierte als auch extravertierte Anteile in mir. Und das zu erkennen, hat mir extrem geholfen, weil ich mich dann oft, ich habe beide Extreme voll ausgelebt. Eine Woche war vollgepackt, okay, nur Freunde, ein Termin nach dem anderen. Dann war ich völlig ausgebrannt, okay, jetzt Rückzug, nicht mehr ans Telefon gegangen, lasse ich alle in Ruhe. Dann wieder, oh, ich bin so einsam, wieder Freunde in der Woche. Und wenn ich so die Balance finde von, wenn ich wirklich schaue, dass ich jeden Tag, auch wenn es nur 10 Minuten sind, irgendwie rauskomme, irgendwo in der Natur bin und mich auflade mit mir selber, dann gehe ich auch wieder voll gern raus und connecte mich mit Freunden und so weiter. Ich brauche so beides. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, also das 80-20-Prinzip oder 20-80-Prinzip, und es besagt, dass 20% von der Arbeit oder von dem, was du machst, das kannst du jetzt auf die Arbeit beziehen, auf alles andere, 20% vom Effort, den du reingibst, erzielen 80% vom Outcome. Das heißt also 20% der Arbeit, die ich zum Beispiel für den Podcast mache, erzielen 80% der Zuhörer. Und umgekehrt, die anderen 80%, die ich reinstecke, erzielen nur 20%. Und oft dann kannst du dir denken, dann scheiße ich halt auf diese 20%, die ich mit den 80% mir hart erarbeiten muss. Und kannst hier so einfach total viel Druck rausnehmen, finde ich. Also es braucht eigentlich, dass es funktioniert, nur diese 20%. Und alles andere ist oft einfach nur, dass wir beschäftigt sind. Weißt du? Ohne, dass irgendwie was Sinnvolles oder Wichtiges rauskommt. Und mir hilft das wirklich immer wieder, mich komplett zurückzuholen, wenn ich merke, ich mache mir Druck. Ich bin überarbeitet, dass ich mir aufschreibe, okay, was sind diese 20%, die 80% von meinem Umsatz zum Beispiel ausmachen oder von dem, was ich im Podcast mache? Und was sind die 80%? Was davon kann ich streichen? Worauf kann ich verzichten, dass ich mir für diese 80% zum Beispiel auf die 20% Umsatz verzichte und dafür 80% mehr Lebensqualität und Lebenszeit mir zurückhole? Genau.
Absolut. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für alle perfektionistischen Anteile in uns. Da hat Melina was.
Yep. Kenne ich. Nee, also red gerne.
Ah, ja. Ja, so genau. Genau, für alle perfektionistischen Anteile in uns, weil wir manchmal denken, boah, es muss aber jetzt richtig gut werden und wirklich den Nagel voll auf den Punkt treffen und wirklich, also in seiner Vollendung mit allem, was ich hier kann, damit ich hier wirklich zeigen kann, wie gut ich bin und auch, dass ich genug bin. Aber es ist eben viel effektiver, diese 80% zu gehen,
ja,
mit 20% Aufwand. Und dann sich die Zeit zu nehmen und einmal eine Runde um den Block zu laufen. Ja, also genau. Damit erreicht man so viel mehr mit so viel weniger Aufwand.
Ja, genau. Und es ist eben so wertvoll, dass man sich selber kennenlernt und selber herausfindet, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, um eine gesunde Work-Life-Balance auch zu leben. Sowohl als Selbstständiger oder Selbstständiger, als auch wenn du Angestellter bist. Warst du damals, vor 2 Jahren, war das, dass du in deiner Selbstständigkeit ausgebrannt bist oder in deinem Angestelltenverhältnis?
Es war tatsächlich mein Angestelltenverhältnis. Mhm. Also ich habe tatsächlich damals beides parallel gemacht und das war wahrscheinlich nicht förderlich, weil ich ich habe, glaube ich, 80% zu dem Zeitpunkt gearbeitet in meinem Angestelltenjob und in 20% noch meine Selbstständigkeit gemacht. Sprich, ich hatte in diesen 20%, das war dann der freie Freitag bei meinem Job, hatte ich noch ziemliche Ansprüche an mich selbst in meiner Selbstständigkeit. Mhm. Aber der Haupttreiber kam aus meinem Job, weil ich da, ziemlich Druck von allen Seiten bekommen habe, der sich kombiniert hat mit meinem eigenen Anspruch, der natürlich in mir steckt. Also das ist meistens die größte Herausforderung. So die innere Kritikerin, die in einem tobt. Bei mir war es eine Frau mit rotem Kleid hinter mir, die immer was zu sagen hatte. Und sie hatte fast so eine Peitsche in der Hand. Also die hat mich wirklich auf Trab gehalten. Die hat wirklich dafür gesorgt, dass ich arbeite. Okay. Und dann ist mir was passiert, was auch tatsächlich häufig mit Burnout zusammenhängen kann. Und vielleicht kennen das manche. Nämlich, ich wollte damals befördert werden. Das war mein großes Ziel. Davon hing so mein Lebensglück ab. Ich dachte immer, wenn ich das geschafft habe, in meinem Job hieß es dann von Level 9 auf Level 8. Also ich wollte unbedingt auf Level 8. Das war so, Level 8 war so das Lebensglück für mich damals. Und das war das große Ziel. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen und habe dann darauf hingearbeitet. Und bei uns gab es im Jahr 2 Beförderungsrunden. Und ich hatte natürlich die große Hoffnung, direkt im März in der Beförderungsrunde diesen Schritt auf Level 8 zu schaffen. Und habe mich da volle Kanne reingehängt, habe echt noch jeden Abend zusätzlich was für die Arbeit gemacht, war ständig im Austausch mit den ganzen Führungskräften, um sicherzustellen, dass alle Stakeholderinnen glücklich sind mit meiner Arbeit. Und was nämlich jetzt gefährlich für das Burnout ist, ist, stark auf ein Ziel hinzuarbeiten und dann enttäuscht zu werden. Und dann zu merken, all diese Arbeit hat zu nichts geführt. Also ich wurde dann in der folgenden Beförderungsrunde im Herbst befördert. Aber dieses Gefühl, das ist ganz, ganz gefährlich so für die eigenen Ressourcen, weil die sind schon erschöpft, man hat so viel gegeben und dann zu merken, und jetzt noch mehr, aber eigentlich habe ich keine Energien mehr. Eigentlich bin ich schon leer. Das ist mir damals passiert und das war, genau, vor allem getrieben aus meinem Angestelltenjob.
Als du dann erkannt hast, so, okay, fuck, also ich fühle mich echt ausgebrannt und ich bin kurz davor, in dieses Burnout reinzurutschen. Was hast du dann gemacht? Was hat dir geholfen?
Ich habe es schon kurz erwähnt vorhin, aber ich gehe da gerne noch mal mehr drauf ein. Also dieses zu mir zurückfinden und mich wieder mehr spüren und erleben, also überhaupt wieder mehr einschätzen können, wo sind meine Ressourcen. Ich habe dann damals angefangen mit Meditation. Transzendentale Meditation, zweimal am Tag 20 Minuten, die mich unglaublich zurückgeholt haben. Also genau, an dem Wochenende, wo ich das damals gelernt habe, man hat da so eine individuelle persönliche Einführung, da habe ich plötzlich nur noch geschlafen. Ich dachte kurz, ich werde krank, plötzlich hatte ich aber die totalen Energien auch. Also ich habe da direkt gemerkt, dass richtig was in mir arbeitet. Dann habe ich mir eben diesen 3-Monats-Plan gemacht. Und dann habe ich noch Hypnose gemacht und, okay, ich muss sagen, eine vierte Sache noch, Hypnose, die hat mich total runtergeholt halt, auch wie die, weil die auch eben so diese unterbewussten Ressourcen aktiviert hat und irgendwie meine ganzen kleinen Knötchen, die ich im Kopf hatte mit, ich darf jetzt nicht das und das könnte gefährlich sein. Also ich hatte damals Angst, noch mehr Teilzeit anzumelden, habe ich monatelang drüber nachgedacht zur Entlastung. Und nach dieser Hypnose war irgendwie, es war alles so ein bisschen easy, es war irgendwie viel leichter. Ich konnte einfach diesen Weg gehen, ohne so viel Bullshit in meinem Kopf zu haben. Genau, und dann habe ich noch in einem Coaching mit meiner inneren Kritikerin eben gearbeitet. Da habe ich diese Frau mit dem roten Kleid kennengelernt und das hat mir total geholfen. Also das hat, ja, das hat mir wirklich die Tomaten von den Augen geholt und mich wieder zurück in dieses Leben befördert.
Ja. War dir vorher gar nicht bewusst, dass diese innere Kritikerin da ist, dass es die gibt in dir?
Also auf jeden Fall nicht zu diesem Ausmaß, nee. Ich glaube, ich wusste damals schon, dass ich kritisch mit mir bin. Ich habe eher gesagt, ich bin das halt. Oder ja, irgendwie, ich kann mich gut hinsetzen. Ich kann mich gut dazu bringen, viel zu arbeiten, hart zu arbeiten. Ich bin ambitioniert. Aber wirklich diesen Anteil kennenzulernen, und zu verstehen, was ist eigentlich ihr Anliegen? Was möchte sie für mich? Was ist ihre Mission? Das war super, super kraftvoll für mich. Und das mache ich jetzt auch mit Menschen in der Hypnose, die dann irgendwie merken, okay, krass, irgendwie, ja, passiert da was.
Cool, schön, dass du das sagst, dass du dich vorher eigentlich mit dieser inneren Kritikerin identifiziert hast, dass du dachtest, du bist das. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine krasse Erkenntnis dann ist, wenn du merkst, das bin ja gar nicht ich, das ist nur ein Anteil in mir und ich kann mich von dem auch distanzieren, wenn ich möchte. Und ich kann mit dem auch irgendwie in Kontakt treten und schauen, hey, was willst du eigentlich von mir oder für mich? Und zu schauen, was gibt's denn da noch für Anteile? Weil ich bin mir sicher, da hast du wahrscheinlich auch noch andere kennengelernt, die dir vielleicht ein bisschen wohlwollender gesonnen waren als die innere Kritiker. Weil da gibt's ja dann meistens auch noch irgendwie Vertrauen, wo so in einem lebt oder ein Anteil der Freude und so weiter.
Genau, ja, absolut, genau.
Okay, und Hypnose, das war vor 2 Jahren dann auch. Und da bist du ja dann auch dabei geblieben, ne? Bei der Hypnose. Da arbeitest du auch heute damit. Ja? Genau. Was machst du da so für Erfahrungen mit den Menschen, mit denen du arbeitest, mit Hypnose?
Tatsächlich auch, dass es sie häufig ganz arg runterholt. Und ja. Das Spannende ist, das ist ja so eine Arbeit auf unterbewusster Ebene, also was wir gar nicht dann bewusst steuern oder wo wir irgendwie Verhalten so ganz bewusst steuern, sondern das sind eben, also in der Hypnose ist der Zugang zu den Gefühlen so anders und so viel intensiver, dass wir auf eine ganz andere Ebene kommen. Und da habe ich tatsächlich auch, ja, mit verschiedenen KlientInnen die Erfahrung gemacht, dass sich so ganz einfache Sachen total verändern können. Also eine Klientin zum Beispiel, die zu mir gesagt hat, Insa, plötzlich kann ich so richtig gut Nein sagen. Meine neue Kollegin meint, ich sei ja ein super Beispiel für gutes Nein sagen. Und naja, sie kam vor einem Jahr zu mir und hat gemeint, das ist ihr großes Problem. Sie schafft es nicht, da eine Grenze zu setzen und ihrer Chefin zu sagen, dass sie nicht mehr arbeiten möchte, sondern sich um ihre Tochter in der Kita kümmern. Also sie möchte nicht, dass ihre Tochter in die Kita geht, sondern möchte sich lieber um ihre Tochter noch weiter kümmern. Und plötzlich ist sie bekannt als Neinsagerin. Sowas. Oder naja, auch Auswirkungen auf ganz andere Bereiche. So dieser Jobkontext ist bei mir, steht im Zentrum, aber du weißt es wahrscheinlich selbst und vielleicht auch ganz, ganz viele andere Menschen. Am Ende geht es um das Selbstwertgefühl, also das Gefühl, gut genug zu sein, was extrem eng mit Selbstliebe zusammenhängt. Also sich selbst zu mögen und eben sich selbst so zu schätzen, wie man ist. Und wenn dieses Gefühl plötzlich größer wird, dann verändert sich alles. Also das hat dann nicht nur plötzlich Auswirkungen darauf, dass man im Job Grenzen setzen kann, sich krank melden kann, den Laptop Zeit oder ja zu Feierabend gut zuklappen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern das wirkt sich auch auf Beziehung aus, auf Partnerschaft, dass man irgendwie da weniger Unsicherheiten hat oder auf die Familie. Also ein Klient von mir meinte dann, er kann plötzlich total einfach mit seiner Mutter sprechen, ohne dass es ihn total triggert, mit seiner Mutter zu sprechen. Und ich finde, das ist so krass, diese Veränderung zu sehen, dass es einfach von diesem Selbstwertgefühl, das wächst, heraus sich verändert und damit der Job leichter wird, aber irgendwie auch das gesamte Lebensgefühl.
Ja, voll schön, dass du das sagst auch. Ja, klar, die kommen vielleicht zu dir, weil sie ein Thema im Job haben und ich bekomme das auch in meinen Coachings immer wieder selber mit. Du kommst mit einem bestimmten Thema, aber das weitet sich auf dein ganzes Leben aus. Natürlich kannst du dann nicht nur im Job plötzlich eine Grenze setzen, sondern dann fällt es dir auch leichter, das in anderen Bereichen zu tun. Und was ich glaube, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn du einmal da bist, dass du spürst, wo ist meine Grenze, dass du das immer klarer spürst, dann fühlt sich das irgendwann so falsch für dich an, wenn du dann nicht für dich einstehst, wenn du dann nicht deine innere Welt nach außen trägst und das sagst, was du eigentlich denkst. Und das heißt nicht, dass dir das plötzlich super, super leicht fällt. Das wird dir am Anfang sehr schwer fallen und auch später immer wieder meistens eine Überwindung sein. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber du wirst merken, dass du es eigentlich gar nicht gefährlich ist. Dass dir eigentlich gar nichts passieren kann. Und dass es gut ankommt, weil die andere Person, die spürt ja in der Regel, wir kommunizieren ja nicht nur über Worte, wir kommunizieren über unsere Körpersprache, wir kommunizieren über unsere Aura. Und du kennst das sicher, wenn du irgendwo bist und du hast das Gefühl, du könntest die Luft durchschneiden im Raum, obwohl du noch kein Wort mit irgendjemandem gesprochen hast, aber du spürst, dass da irgendwas in der Luft ist. Also ich sehe das zum Beispiel sofort, wenn ich irgendwo reinkomme und zwei Personen haben einen Konflikt und ich kenne die nicht mal. Ich sehe das sofort. Also wir kommunizieren über so viele Kanäle miteinander dieses Unterschwellige, so wenn du genau merkst, jemand möchte das eigentlich nicht, aber tut so, als würde er es mögen, das macht die Beziehung richtig schwierig. Mhm. Und wenn du dann aussprichst, was du auch ausstrahlst, dann kann da plötzlich echte Verbindung entstehen. Und dann wird dir auch in der Regel niemand böse sein, wenn du das nach außen trägst, was du eigentlich gerade willst. Was nicht heißt, dass wenn wir beginnen, Grenzen zu setzen, dass das jeder immer super findet. Es gibt sicher Menschen, die finden das erstmal blöd. Bei Volker konnte man von dir ja immer alles haben und die Arbeit abdrücken und hast du immer auf die Kinder von allen aufgepasst und das gemacht und das gemacht und bist immer gefahren beim Weggehen und so weiter. Und plötzlich sagst du halt, was du willst. Und das ist ein unfassbar befreiendes Gefühl. Und das gibt dir ein unglaublich starkes Vertrauen in dich selber, dass du merkst, ich kann mir wieder vertrauen. Und das ist das wertvollste Geschenk, was man davon mitnimmt, finde ich. Wenn du merkst, okay, ich vertraue mir, weil ich weiß, dass ich für mich einstehe, dass ich meine Wahrheit spreche, dass ich ausdrücke, was in mir ist, und zwar mit Worten. Und ja, voll, voll schön, dass du da Menschen begleitest und denen weiterhelfen kannst.
Ich möchte noch mal kurz auf dieses Gefühl eingehen, weil das habe ich gerade auch total gefühlt, eben dieses Vertrauen, von dem du sprichst. Mhm. Ich finde es auch immer gern Stimmigkeit, dass es sich einfach stimmig anfühlt. Ich teile das mit, was ich denke, wie es mir geht, auch wenn es teilweise Nachrichten sind, die anderen vielleicht nicht gut finden. Genau, auch dieses Beispiel, weil sie dann keine Arbeit auf dich abdrücken können. Das ist ja in vielen Unternehmen und Kontexten so einfach das Prinzip auch, dass Leute auf dich Arbeit abdrücken, damit sie selbst weiterkommen können im Job. Und ja, da gehen sie auch davon aus, dass alle immer Ja sagen und das machen. Und deswegen, klar, kann es dann auch mal kurz zu Unmut führen. Aber wenn du da eine Stimmigkeit empfinden kannst, dass du nicht diesen Konflikt hast von, boah, ich bin mega überlastet, aber ich muss jetzt auch Ja sagen. Das ist ein totaler Konflikt, den Menschen ja spüren. Das ist ein Trigger. Das ist irgendwie wirklich so ein dickes Gefühl in der Brust oder im Bauch bei vielen Leuten. Flau, vielleicht wie so eine Wolke oder ein Wollknäuel. Fühlt sich bei allen ein bisschen unterschiedlich an. Also fühlt sich total schlecht an. Aber wenn du dahin kommen kannst, dass du in dem Moment einfach so ein Gefühl von Stimmigkeit hast, Nein zu sagen, passt, da muss kein großes emotionales Gewitter bei dir passieren, du bleibst einfach total neutral und cool und das belastet dich nicht weiter. Das ist ein unglaublicher Schritt, dahin zu kommen und eben dann auch dieses Vertrauen in dich zu haben, dass du weißt, nö, ich kann gar nicht in die Überlastung kommen, ich bin bei mir, ich weiß, was ich gerade machen kann und was nicht.
Und wenn du reinkommen würdest, dann weißt du, du würdest es früh genug erkennen und dann doch noch die Notbremse ziehen und sagen, okay, was ist passiert? Wie kann ich mich jetzt wieder aufladen? Ich möchte noch kurz was sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der Stimmigkeit. Du hast ja gesagt, das fühlt sich stimmig an und Stimmigkeit. Ich hatte gerade vor einer Woche, glaube ich, ein Gespräch mit meiner besten Freundin. Und dann haben wir auch irgendwie darüber gesprochen, das fühlt sich stimmig an. Und sie hat mir dann was ziemlich Cooles erzählt, das ich noch gar nicht wusste. Und zwar, oder nicht so in dieser Form, jeder Mensch schwingt auf einer ganz, ganz, ganz speziellen eigenen Frequenz. Also jeder Mensch hat eine eigene Frequenz, auf der er schwingt. Und diese Schwingung, kannst du das mal ausprobieren, also auch jeder, wo jetzt zuhört, zu Hause, dass du dich einfach mal hinsetzt und summst in verschiedenen Tonlagen, einfach so und dabei in dich reinspürst und schaust, wo beginnt mein Körper zu kribbeln, wo fühlt sich's richtig, richtig gut an, so deine eigene Stimme, auf der du schwingst, zu spüren. Und wenn wir gegen diese innere Frequenz oder Stimme, die wir haben, handeln, dann fühlt sich das nicht mehr stimmig an. Dann fühlt sich das falsch an für uns, wenn wir von dieser Frequenz abweichen. Und vielleicht kennst du das selber, dass du, wenn du gestresst bist, wenn du dich nicht gut fühlst, dass du ganz automatisch beginnst zu summen. Und da kannst du dann mal schauen, ob das vielleicht in deiner Frequenz oder in der Nähe deiner Frequenz ist, wenn uns das wieder beruhigt. Das machen wir auch oft mit Babys, dass wir summen, wenn die weinen. Und das dazu, zu der Stimmigkeit. Ich fand das super, super interessant. Und das kannst du dann auch echt gerne machen, wenn du merkst, dass du gerade nicht bei dir bist, dass du dann einfach summst in deiner Frequenz und das holt einen dann wieder voll zurück. Und zum Thema Grenzen setzen habe ich eine Frage an dich. Also es fällt ja vielen, vielen Menschen schwer, diese Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass der Hypnose ein super wertvolles Werkzeug sein kann, das dir auf einer ganz tiefen Ebene helfen kann, das für dich zu lösen und da mehr in den Selbstwert zu kommen. Was würdest du jetzt sagen, was hilft dir persönlich im Alltag, ausgenommen von der Hypnose, also für alle, die jetzt zuhören und noch keine Hypnose gemacht haben, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen?
Ich würde sagen, also erstmal ein bei mir sein, eben zu sehen, dass ich mein Leben ausreichend entschleunige, um immer noch feststellen zu können, was sind gerade meine Grenzen, wie geht's mir gerade? Da gibt's ja verschiedene Achtsamkeitstools, über die das geht. Also viele Spaziergänge für die einen, vielleicht für die anderen immer wieder summen, singen, Meditation, Yoga, was auch immer. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, um so ein bisschen cool zu bleiben, unten zu bleiben. Und dann sind es für mich auch so Strukturen teilweise in der Arbeit. Das ist was, was man ganz konkret umsetzen kann. Also jetzt zum Beispiel in dem Fall, dass du einen Kalender hast, den du für die Arbeit nutzt, Blocker einstellen. Zum Beispiel der Morgenblocker, damit niemand einen Termin in den Zeiten einstellst, wo du noch nicht bereit bist, sondern wo du vielleicht noch frühstückst, damit du nicht plötzlich um 8 Uhr ein Meeting haben musst, was du nicht möchtest. Dann der Feierabendblocker, dass du irgendwie auf jeden Fall immer eine halbe Stunde vor deinem geplanten Feierabend keine Meetings mehr hast, um noch so für dich entspannt den Abschluss zu finden. Mittagsblocker für die Mittagspause. Es gibt so viele Menschen, die leider vor dem Computer Mittag essen. Ich finde super wichtig, mittags zum Beispiel von 12 bis 1 immer einen Blocker zu haben, um entspannt am Esstisch essen zu können und dann noch 15 Minuten raus zu können. Oder vor und nach dem Urlaub jeweils einen halben Tag sich zu blocken. Weil die meisten Menschen sind da nochmal gestresster, nochmal alles fertig zu bekommen oder auch nach dem Urlaub erstmal eine Flut von E-Mails zu lesen. Da ist es auch einfach total in Ordnung zu sagen, da macht man sich einen Blocker rein und dann ist man einfach nicht verfügbar und kann noch nicht morgens um 9 Projektinformationen und Aufgaben wieder aufnehmen. Also genau, eine Kollegin von meinem Partner hat auch damals einfach eine Abwesenheitsnotiz eingestellt und gesagt, alle E-Mails, die während des Urlaubs ankommen, werden direkt gelöscht. Finde ich ein bisschen extremer, aber vielleicht ist es mal ein Start zu sagen, okay, ich block mir, ich gönne mir diese 4 Stunden ruhiges Ankommen, um erstmal alles durchzulesen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Also genau, Blocker sind auf jeden Fall ein Weg, strukturiert Grenzen zu setzen im Alltag und das zu machen. Genau. Und was eben langfristig für mich der valideste oder der beste Weg ist, ist eben kontinuierlich diese Selbstliebe aufzubauen, um sich selbst erlauben zu können, mit gutem Gefühl eine Grenze zu setzen, um in dem Moment kein Mindfuck zu haben, nach dem Motto, wendet sich die Person mir vielleicht ab, weil ich jetzt eine Grenze setze, weil ich Nein sage, weil ich sie zurückweise. Und wenn da diese Selbstliebe irgendwann ausreichend groß ist und man selbst spürt, okay, das ist okay, ich kann mir das erlauben und die Welt wird nicht untergehen. Also dieses Gefühl von existenzieller Angst, wenn man andere zurückweist, wenn das kleiner wird, dann fällt Grenzen setzen viel leichter und genau, dann muss man da nicht mehr die ganze Zeit ein emotionales Feuerwerk erleben, wenn man das macht.
Dankeschön, voll wertvolle Impulse. Ich könnte jetzt gerade auf 1000 Themen gleichzeitig eingehen. Ich pick sie mir so stückweise raus. Also ich glaube, was auch ein sehr wichtiges Tool sein kann, ist tatsächlich Reflexion, dass du einfach mal auch rückblickend schaust, okay, wo hätte ich denn gerne eine Grenze gezogen und habe es nicht getan? Was hat sich nicht gut angefühlt? Und dann auch einfach in deinem Kopf die Situation nochmal nachzuspielen, wie sie anders gewesen wäre, wenn du die Grenze gesetzt hättest. Wie hätte sich die Situation verändern können? Was hättest du sagen können? Um so dein Gehirn auch darauf zu trainieren, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und du hast ja, also auch langfristig, da noch kurz drauf einzugehen, einen Selbstwert aufzubauen, Selbstliebe aufzubauen, ist unabdingbar. Und oft ist es schwierig, das alleine zu machen. Deshalb, ich bin ein großer Fan davon, sich immer wieder Unterstützung zu holen. Sich immer wieder Unterstützung zu holen, sei es durch Bücher, durch Podcasts, aber auch von Coaches. Bei dir kann man ja zum Beispiel in die Hypnose gehen oder auch Coachings. Ich merke auch selber immer wieder in den Coachings, die ich gebe, wie schnell sich dadurch einfach Dinge verändern können, wenn da mal Licht ins Dunkel kommt, in blinde Flecken beleuchtet werden, die man selber nicht sieht. Und nächsten Dienstag am 11.06. hat die liebe Insa übrigens, das passt gerade gut dazu, eine kostenfreie Gruppenhypnose, wo es eben gerade um diese Themen wie Selbstwert und ich bin nicht gut genug und so weiter geht. Kann ich dir nur empfehlen, werde ich höchstwahrscheinlich auch dabei sein. finde ich super spannend. Und meine nächste Frage wäre jetzt eh direkt gewesen, was denkst du, wie hängt der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mit Leistungsdruck zusammen und was hat das innere Kind damit zu tun?
Sehr schön. Gute Frage, die spannt nochmal den ganzen meine Arbeit quasi. Genau. Viele Menschen haben in sich irgendwo schlummern diesen Satz, ich bin nicht gut genug. Also irgendwo dieses Gefühl. Und ganz, ganz häufig kommt das aus der Kindheit, aus Momenten, wo wir das Gefühl hatten, nicht gut genug zu sein, dass zum Beispiel unsere Eltern jetzt gerade für uns da sind. Was ich in der Hypnose mache, ist zurückzugehen in der Zeit und in der Kindheit nach Situationen zu schauen, wo genau dieses Gefühl auch da war, dass jetzt heutzutage bei Leistungsdruck aufkommt. Also zum Beispiel eine Angst. Und ganz häufig sind das so Situationen in der Kindheit, wo irgendwie eine Angst aufgekommen ist, dass Mama und Papa sich jetzt vielleicht nicht um einen kümmern, weil man nicht gut genug ist. Also zum Beispiel, wo dieses kleine Kind hilflos im Bett liegt, nach den Eltern ruft und die Eltern kommen nicht. Das ist so ein Klassiker leider. Und die Kinder sind so existenziell von ihren Eltern abhängig, dass sie dann das Gefühl haben, vielleicht sind sie existenziell bedroht. Also vielleicht können sie nicht überleben, wenn die Eltern sich nicht weiter um sie kümmern. Und die Kinder wissen in dem Moment nicht, dass vielleicht am nächsten Morgen oder eine Stunde später die Eltern da sein werden. Aber diese Angst lässt häufig so ein Gefühl entstehen von, ich bin nicht wichtig genug, ich bin nicht gut genug, dass man sich um mich kümmert. Und dieses Gefühl wird ganz stark im Emotionsgedächtnis gespeichert und dann in der Zukunft immer wieder aufgerufen. In unterschiedlichen Situationen wird genau dieses Gefühl getriggert. Und dadurch versuchen wir dann, im Erwachsenenalter zum Beispiel, uns ständig selbst zu beweisen, dass wir doch gut genug sind. Also dieses, okay, ich bin doch gut genug, ich bin wichtig, ich bin's wert, ich bin liebenswert. Dieses Gefühl versuchen wir uns dann immer wieder hervorzurufen und herzuzaubern durch tolle Leistungen, die wir bringen. Wenn dann die Führungskraft zu uns sagt, ach Insa, das hast du ja toll gemacht, wow Mensch, also auf dich kann ich mich immer verlassen, wenn ich eine gute Arbeit möchte, Insa, dann frage ich dich. Das waren immer so Worte, die bei mir runtergingen wie, was sagt man da? Er ging auf jeden Fall richtig gut runter.
Honig oder so.
Wie warm ist irgendwas, keine Ahnung.
Es ging gut genau, runter, aber auf jeden Fall.
Es kam auf jeden Fall richtig gut an bei meinem inneren Kind, weil es genau diese Lücke geschlossen hat. Es war genau dieses, also bin ich doch gut genug. Und genau dieses Gefühl haben so viele Menschen. Und jetzt gibt's unterschiedliche Wege, sich dieses Gefühl herbeizufördern. Also bei manchen Menschen ist es vielleicht eher über Beziehungen oder eher über Dinge, die man sich kauft, um dann kurzes Gefühl zu bekommen, ach, ich bin doch gut genug. Und ja, bei einigen ist es eben die Leistung, bei denen dieses Selbstwertgefühl besonders eben dann auf einem neuen Wege kompensiert wird.
Ja, also ich kenne das tatsächlich selber auch. Und bei mir war das vor ein paar Jahren, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe, war das ein großes Learning, das ich hatte und bin auch sehr dankbar dafür, dass sich das gezeigt hat, weil mir das so gar nicht bewusst war, dass das noch so tief in mir drin war, dieses ich muss Leistung bringen, um gut genug zu sein. Und ich war so angetrieben die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit am Abliefern und habe aber gar nicht sehen können, was ich eigentlich gerade alles schon geleistet und erreicht habe und auch nie innegehalten, um das einfach mal zu genießen. Es musste immer das Nächste sein. Sobald ein Ziel erreicht war, sofort weiter, sofort das Nächste, sofort das Nächste. Und das hat eine toxische, positive Seite an sich, weil du bist dann sehr erfolgreich. Das funktioniert ja, aber du bist innerlich einfach total ausgebrannt und ständig unter Druck und unter Stress und fühlst dich einfach nicht gut. Das bringt dir alles gar nichts, dieser Erfolg. Und für mich bedeutet Erfolg heute einfach ein glückliches, erfülltes Leben zu haben und nicht irgendwie ein berufliches Ziel zu erreichen. Klar ist das schön, aber dieser Druck, dieses ich muss das erreichen, um gut genug zu sein, ist zum Glück weg bei mir. Was nicht heißt, dass ich nie Druck habe oder dass ich nicht hin und wieder zu Perfektionismus neige, das tue ich nämlich, aber dieser krasse, krasse Antreiber, der, wie du vorher gesagt hast, mit so einer Peitsche ständig hinter mir her war, der hat sich zum Glück sehr beruhigt. Aber ich weiß, wie krass sich das anfühlen kann und durfte für mich dann tatsächlich auch erkennen, dass da dieser Anteil oder dieser Glaubenssatz dahinter gesteckt hat. Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich muss was leisten, um dann durch die Anerkennung dieses Gefühl zu bekommen, ich bin gut genug. Aber das hält dann ja nicht lange. Also das hält dann vielleicht ein paar Minuten, ganz ehrlich. Das hält nur ganz kurz und dann ist es weg und dann musst du wieder irgendwas leisten, damit du dich gut genug fühlst. Und so wirst du halt immer im Außen auf der Suche sein und nie irgendwie bei dir ankommen. Deshalb, ja, voll gut, dass du das auch sagst mit dem inneren Kind, dass es da halt aus der Kindheit kommt. Und viel auch schon mit Noten. In der Schule beginnt das ja schon, dieser Leistungsdruck. Und dass wir dann eben auch lernen, okay, wenn ich eine Eins schreibe, also ich weiß nicht, ist in Deutschland auch eine Eins das Beste oder umgekehrt eine Eins? Ja. Wenn ich eine Eins schreibe, dann bekomme ich ein Eis und eine Belohnung und da klopfe mir auf die Schulter und prahlt mit mir vielleicht und hängt das Zeugnis dann noch an den Kühlschrank. Aber wenn ich eine 4 schreibe, ja dann gibt's erstmal Schimpfe. Dann ist das gar nicht gut. Mhm. Und als Kinder können wir halt so in unserem Kopf abspeichern, okay, ich bekomme nur Liebe, wenn ich eine gute Note schreibe. Das heißt, ich bin nur gut genug, wenn ich irgendwas gut mache. Und das meinen die Eltern auch bestimmt nicht böse, aber in dem Kind kann sich das wirklich tief einbrennen. Und für mich war tatsächlich auch Meditation und Hypnose ein unfassbar heilsamer Weg, der da wirklich tief, tief, tief im Unterbewusstsein ganz viel verändert hat. Ja.
Das ist sehr schön. Also ich finde auch nochmal, um auf den Punkt einzugehen, ich finde, man kann so sehr viel verändern. Ich möchte aber auch alle ermutigen, wenn ihr alleine schon wisst oder merkt, dass dieser Satz, ich bin nicht gut genug, wenn der was mit euch macht, auch dann ist es schon ein großer Fortschritt. Einfach dieses Bewusstsein darüber, dass dieser Satz irgendwie in einem was bewirkt. Und einfach mal darauf zu achten, wann kommt vielleicht dieses Gefühl auf. Also auch das ist schon ein großer Schritt nach vorne und ein Start von einer großen Reise.
Ja, definitiv. Also Erkennen ist immer der Start. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich könnte mit dir zwar noch stundenlang weiter quatschen, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber wer weiß, ob wir uns nochmal für ein Interview treffen, um das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Ich möchte dir aber gerne noch zum Schluss 3 Fragen stellen, die ich dir im Vorhinein noch nicht verraten habe.
Das ist richtig.
Die erste Frage, was ist dein Lieblingsbuch oder ein Buch, das dich sehr inspiriert?
Ein Buch, das mich sehr inspiriert, mir fällt direkt ein, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Mhm. Untertitel, und deine Kinder werden sich freuen, wenn du es gelesen hast oder liest. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich bin tatsächlich letztes Jahr Mutter geworden und deswegen ist es für mich umso berührender, wo es darum geht, was gibt es eigentlich für Gefühle, welche Gefühle kommen wann bei dir oder auch bei deinem Kind auf, wie kannst du deinem Kind emotionale Intelligenz oder Kompetenz vermitteln und am Ende geht es darum, einfach eine gute Beziehung aufzubauen. Und das ist, glaube ich, interessant für alle Eltern, aber für wirklich jede einzelne Person ist es so wertvoll, dieses Buch, weil die Autorin Philippa Perry so viele Themen, die so grundlegend sind, eben sowas wie Gefühle nochmal so verdeutlicht. Also starke Leseempfehlung.
Dankeschön. Jetzt kommt eine super leichte Frage. Was ist für dich der Schlüssel für ein erfülltes Leben?
Wenn man wirklich kühl bleiben kann bei verschiedenen Situationen, die einen sonst getriggert haben. Also wenn man den Knopf findet, um das emotionale Stressfeuerwerk auszuschalten.
Ja, was ist dieser Knopf?
Bei allen unterschiedlich. Bei manchen ist die Angst, nicht gut genug zu sein und deswegen die Angst der Führungskraft, was zu sagen. So war es bei mir mal. Ja. Und dann habe ich wirklich jedes Mal eine große Portion Mindfuck erlebt, wenn ich ein Nein über meine Lippen bringen sollte.
Ja. Auch noch ein kurzes Sneak Peek zum Thema Mindfuck. Also die letzte Folge Selbstsabotage dreht sich genau um das Thema Mindfuck, ist auch angelehnt an Mindfuck von Petra Böck. Bei ihr habe ich übrigens auch die Coaching-Ausbildung gemacht, also auch eine große, große Lese-Empfehlung, Mindfuck, das Buch. die dritte und letzte Frage, liebe Insa. Was ist dein größtes Learning aus dem letzten Jahr? Also aus den letzten 12 Monaten?
Mein größtes Learning, die Fürsorglichkeit und die Liebe, die du für andere Wesen empfinden kannst, so wie ich jetzt zum Beispiel für meinen kleinen Sohn, den ich über alles liebe, wenn ich ihn still, dann schaue ich ihn einfach nur mit großen Augen an und finde ihn so toll.
So ein Wunder.
Und ich glaube, das können alle Eltern verstehen, aber auch wiederum wirklich alle Menschen, die vielleicht Neffen und Nichten haben, die sie richtig lieben und richtig toll finden. Wen auch immer. Die Liebe, die ihr für andere Menschen empfinden könnt, die könnt ihr für euch selbst nutzen. Und zwar für dieses innere Kind, das in euch ist, das mal verletzt wurde. Und dieses Kind braucht nicht die Liebe seiner Eltern, weil die wird es vielleicht nie bekommen, sondern ihr könnt diesem Kind diese Liebe geben und es umarmen, ihm das sagen, was es braucht und so für ganz viel inneren Frieden sorgen.
Voll schön. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, dass du da warst. Danke für dieses wunderschöne Interview. Ich glaube, dass da ganz viel drin steckt für viele, die hier heute zugehört haben. Und ich verlinke alle Infos zu Insa. Also wenn ihr das Gefühl habt, boah, so eine Hypnose hört sich irgendwie gut an, könnte ich mir gut vorstellen, dann schreibt die Insa einfach an. Und sonst kommende Woche diese Gruppenhypnose. Und falls ihr das Interview irgendwann später hört, dann schaut einfach auf ihrer Webseite vorbei. Vielleicht gibt es ja wieder ein ähnliches Angebot. Ja, genau. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag.
Vielen herzlichen Dank dir auch, liebe Melina.
Ich hoffe wie immer, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Solltest du einen Bekannten haben, von dem du denkst, dass er oder sie dieses Interview oder den Podcast auch spannend finden könnte, dann schick diese Folge oder den Link zum Podcast unbedingt weiter. Lass mir gerne eine Rezension da, wenn dir dieser Podcast gefällt, weil mir das einfach dabei hilft, meine Vision ins Leben zu tragen und du mich dabei sehr, sehr, sehr unterstützt. Und wenn du gerne mehr solche Podcast-Folgen, Impulse und so weiter in Kurzform haben möchtest, dann melde dich gern zu meinem kostenfreien Newsletter an. Den Link dazu und alle Infos zu Insa findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hier hören. Shine Your Light, deine Melina.